Eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, also quasi das Format, bei dem Sie es schon wissen, das Format, wo der Name Programm ist, wo wir garantiert nicht länger als die zur Verfügung stehenden 15 Minuten über unsere Ersteindrücke zu einem Spiel reden, das aus dem ein oder anderen Grund keine Wertschätzung bekommen hat. Und heute spreche ich über Persona 5 Strikers. Und das tue ich mit dem Mann, der mir den Schlamassel überhaupt erst eingebrockt hat, und der heißt Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo Jochen. Und wenn ihr, liebe Freunde, euch da draußen vorstellt, wie es mir emotional geht, stellt euch einen Hund vor, der aufgeregt mit dem Schwanz wedelt und sogar schon mit dem Hintern so noch ein bisschen mittwistet, weil er völlig aufgeregt ist. Denn Jochen hat hier den meiner Meinung nach erst Kontakt mit einer Spielereihe oder einer Spielesorte, die ich seit Jahren sehr, sehr innig liebe.
Dann erklär doch auch gleich, ich habe wieder vergessen, wie das Genre heißt, dieses Subgenre. Musou, Miso, das eine war eine Suppe und das andere ist das Genre.
Das andere ist Musou. Musou ist ein Subgenre, das kommt konkret von Omega Force, das ist ein Entwicklerstudio aus dem Hause Tecmo Koei, und die Ursprungsreihe heißt Dynasty Warriors. Die gab's schon damals auf der PS1, wo dieses Genre erfunden wurde. Das sind diese schrägen, technisch altbackenen Actionspiele, wo man sich so in der Rolle von Samurais Massenschlachten liefert. Und das ist traditionell technisch grausam, es ist spielerisch relativ repetitiv und hohl, aber es ist irgendwo ein gewisser Reiz drin. Und diese Spielereihe gibt's aus dem Hause Tecmo Koei in den Hausmarken, auch in den Geschmacksrichtungen Samurai Warriors oder Warriors Orochi. So richtig groß und erfolgreich sind sie aber meiner Meinung nach dann geworden, wenn sie sozusagen ihre Spielrezept outgesourced haben, zum Beispiel in Form von Dragon Quest Heroes, dann wurde das Ganze mit Dragon Quest Anstrich veranstaltet, oder in Form von Hyrule Warriors mit Zelda-Thematik. Da hatte ich stets den Eindruck, dass die Lizenzinhaber auch drauf geachtet haben, dass es nicht so schlecht aussieht wie sonst und dass auch teilweise echt clevere Ideen und auch vielleicht eine gute Story eingebaut werden, etwas, das Dynasty Warriors normalerweise überhaupt nicht vermag. Also Dynasty Warriors für mich ist Edeltrash und eine Guilty Pleasure, aber dieses Spielrezept der Musou-Spiele, das finde ich generell so interessant und einzigartig, und ich freue mich, dass du jetzt endlich auch mal eines dieser Massenkloppereien-Spiele spielst, und ich bin auch sehr gespannt, wie die Persona-Geschmacksrichtung am Ende ausfällt.
Also ich war ebenfalls sehr gespannt, das war, wie du schon gesagt hast, mein Erstkontakt mit dieser Sorte Spiel. Ich habe nie einen Dynasty Warriors zum Beispiel gespielt oder die anderen Geschmacksrichtungen, die es da draußen von diesem Spielprinzip gibt, und ich habe immer einen weiten, weiten Bogen darum gemacht, und du hast ja das eine oder andere auch schon im Podcast darüber erzählt, und ich habe mir so gedacht, also wenn es das letzte Spiel auf dem Planeten ist, dann gucke ich vielleicht mal ganz kurz in seine Richtung, aber das klingt überhaupt nicht nach was mir Spaß macht. Und eigentlich wollte ich auch dieses Persona 5 Strikers weiträumig ignorieren, denn das ist, du hast es ja schon mehr oder weniger gesagt, eine Koproduktion zwischen Omega Force, also den Entwicklern der Dynasty Warrior Spielen, und P-Studio, also den Entwicklern von Persona, die jetzt eben in dem Persona 5 Universum ein Sequel gemacht haben, das sich allerdings nicht mehr wie das klassische Persona 5 mit den klassischen japanischen rundenbasierten Kämpfen spielt, sondern eben die Kämpfe ersetzt durch ein Action-Kampfsystem mit gegen sehr, sehr viele Gegner, wie das eben bei den Spielen von Omega Force der Fall ist. Also wir haben sozusagen die Geschichte und die Charaktere und das Setting und die Welt und den Stil von Persona 5 und die Kämpfe von Dynasty Warriors mit einer sehr erheblichen Portion Persona noch dazu. Da wird im Laufe dieser Viertelstunde drüber zu reden sein. Und ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass das was ist, was mir Spaß macht. Und dann hast du gesagt, mehrfach hast du gesagt, oh, Persona 5 Strikers erscheint doch jetzt demnächst. Und dann, oh, Persona 5 Strikers ist doch erschienen. Na Jochen, willst du nicht? Na Jochen, willst du nicht? Und dann hat der André, ja, anstatt dass er lieber die Klappe gehalten hätte, hat gesagt, ja, den Podcast will ich hören, wenn der Jochen das da spielt. Und dann habt ihr mich unter Druck gesetzt, da habt ihr mich gemobbt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt spiele ich es erst recht. Und es wird mir Spaß machen, ich weiß es. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat mir Spaß gemacht.
Yes! Yes, der Hund wedelt noch viel aufgeregter mit dem Schwanz, jetzt fängt er auch an, auf der Stelle zu trappeln. Vielleicht fangen wir mal an, wie sich das ganze Ding in Persona einordnet. Ist das jetzt ein Sequel? Setzt das die Story von Persona 5 fort? Gibt es dieselben Charaktere? Ist es immer noch an der Schule?
Die einfache Antwort wäre ja, es ist ein klassisches Sequel, auch wenn es sich natürlich in der Außendarstellung und vielleicht im Marketing und so weiter bemüht, nicht ganz wie eins zu wirken, damit man ja auch zum Beispiel die ganzen Fans der Omega-Force-Spiele irgendwie einsackt, die vielleicht noch nie ein Persona gespielt haben und schon gar nicht Persona 5, aber es ist in Wirklichkeit, und das sollte man gleich am Anfang wissen, ein richtiges Sequel, und wer Persona 5 nicht gespielt hat, der wird hier vielfach nur Bahnhof verstehen. Denn es setzt direkt oder fast direkt an die Ereignisse von Persona 5 an. Wir kommen im Sommer nach den Ereignissen von Persona 5 in Gestalt unseres Protagonisten aus Persona 5, der am Ende des Spiels zurück in seine Heimat geht. Der kommt jetzt in den Sommerferien zurück, wieder nach Tokio, nach Shibuya, wo er sich mit seinen alten Kumpels trifft, also die Partymitglieder aus Persona 5, und die wollen sich einen schönen Sommer machen, und dann passieren wieder komische Sachen, die an die Ereignisse von Persona 5 erinnern, und ehe sie sich versehen, sind die Phantom Thieves, das war ja ihr Name in Persona 5, sind sozusagen wieder vereint und wieder auf der Suche, die Herzen von Menschen zu verändern und zu gucken, was dort passiert. Und jetzt gibt es keine Paläste mehr, wie sie in Persona 5 gegeben hat, sondern die heißen jetzt Gefängnisse, funktionieren aber so ähnlich mit ein paar kleineren Kniffen. Es gibt, wie gesagt, ein Action-Kampfsystem. Es gibt nicht mehr diese Geschichte, die es bei Persona 5 gab oder die es generell in den Haupt-Persona-Spielen gibt, dass man abseits der Dungeons dann noch irgendwie Alltags-Dinge erledigt. Es gibt so ein bisschen was abseits der Dungeons zu tun, aber diese ganze, wir steigern auch noch unsere Nicht-Dungeon-Charakter-Werte, wie unseren Mut und unsere Freundlichkeit und diese ganzen Geschichten, also das Rollenspiel außerhalb des Rollenspiels, das existiert jetzt nicht. Es ist quasi ein Dungeon-Crawler mit eben den Kämpfen aus der Omega Force oder von den Omega Force Spielen und mit dem Stil und den Figuren von Persona. Aber wer Persona 5 nicht gespielt hat, der wird hier, glaube ich, zu viel Bahnhof verstehen. Und es lebt auch die ganze Dynamik, der ganze Esprit lebt davon, dass man diese, dass es ein Wiedersehen mit bekannten Figuren ist. Und ich finde das einerseits ziemlich cool, weil ich vermisse das häufig bei Spielen, dass es so ein echtes Sequel gibt, und hier hat es auch gut funktioniert mit einem, ach, da ist wieder die und da ist wieder die Anne und da ist der Ryuji und die sind alle noch so ein bisschen wie früher, und jetzt ist es wirklich wie, man kommt in den Sommerferien heim zu den alten Freunden und erlebt mit denen ein neues Abenteuer. Und deswegen werden die Figuren auch nicht lange vorgestellt und ihre Eigenarten nicht lange vorgestellt. Also hier geht das Spiel wirklich sehr davon aus, dass man eben Persona 5 kennt. Und wer das nicht tut, der verpasst übrigens eines der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten. Also es gibt gar keinen Grund, das nicht aufzuholen.
Sehr schön. Aber da scheinen ja auch die Persona 5 Entwickler ihre Finger im Spiel zu haben, wenn das auch offensichtlich auch irgendwie deine Erwartungen trifft und dir als Persona 5 Kenner offensichtlich auch irgendwie was gibt. Ich nehme an, das hat dir gefallen.
Genau, also das war wirklich der Teil, den ich mochte, den haben sie wirklich schön gemacht mit diesem, oder den ich auch immer noch mag, mit diesem, hier treffen sich alte Freunde wieder, die sich jetzt ein Weilchen nicht gesehen haben und werden in ein neues Abenteuer verstrickt, und dann kommen natürlich die ganzen alten Kabbeleien wieder auf und dann erinnert man sich an früher und wisst ihr noch, wie das war, und jetzt ist es so eine Art Roadtrip, den man macht, nämlich nach dem ersten dieser Gefängnisse, also nach dem ersten Dungeon, gibt man sich in einem großen Camper auf einen Roadtrip quer durch Japan und schaltet dabei immer weitere Gefängnisse sozusagen frei von unterwegs und macht dann Stopp irgendwo in irgendeiner anderen Stadt, und dann gibt es halt 1, 2, 3 so kleine Stadtbildschirme, da kann man ein bisschen die Stadt erkunden, in Geschäften, Zeug einkaufen, mit Leuten sprechen, und dann macht man eben dort den Dungeon und dann geht's eine Runde weiter. Das alles funktioniert echt gut in dem Rahmen, was es ist, mit den Teenie-Protagonisten, Teenie-Party-Mitgliedern, die dann zum ersten Mal auf diesen großen Roadtrip gehen, die sich schon länger kennen. Das alles funktioniert echt wunderbar, wenn man Persona 5 kennt. Es hat ein kleines Problem, was die Geschwätzigkeit angeht. Japanische Rollenspiele tendieren ja eh dazu, relativ geschwätzig zu sein, kompensieren das ein bisschen dadurch, das ist ja häufig, das weißt du ja auch selber, ist ja, die haben dann diese Struktur, und Persona 5 zum Beispiel hatte diese Struktur auch, du hast erstmal eine Figur, den Protagonisten, und dann kommt das erste Partymitglied dazu, und dann kommt das zweite Partymitglied dazu, und dann das dritte, und je nachdem, wie viele Partymitglieder es gibt, geht das so, ist das so die Hälfte, vielleicht sogar 2/3 des Spiels besteht ein bisschen daraus, die Story zu spielen und unterwegs Partymitglieder einzusammeln. Hier hast du jetzt alle Partymitglieder von Anfang an oder fast alle, inklusive einem neuen Partymitglied, das du gleich zu Beginn bekommst. Im weiteren Spielverlauf kommt dann noch ein Partymitglied dazu, aber du hast gleich am Anfang, hast du deinen Protagonisten und eigentlich 7 Partymitglieder, und das heißt, in jeder Cutscene zum Beispiel oder in jeder Unterhaltung, was machen wir als nächstes, oh, wie lösen wir das Problem, will das Spiel halt, dass alle zu Wort kommen. Und das hattest du halt bei Persona 5, hattest du das Problem erst ganz am Ende, weil du da bis fast ganz am Ende noch die Partymitglieder eingesammelt hast. Und hier hast du halt regelmäßig irgendwie 7 Leute, die ihren Senf zu irgendwas dazugeben, wo halt nach dem dritten Senf halt einfach kein Senf mehr da ist.
Ah. Ist die Story denn wenigstens einigermaßen okay, oder ist das auch etwas, was sich eher so anbietet bei den Kennern von Persona?
Es, Es ist dasselbe in bunt. Also du hast auch da wieder, in dem Vorgänger gab es, ich habe es ja gesagt, diese Paläste, und die hatten dann immer einen Herrscher. Also das war dann jemand, der in der realen Welt halt böse Dinge angestellt hat, und dessen Boshaftigkeit ist dann in so eine Art Schattenwelt irgendwie hineingeblutet, und da ist dann so ein riesiger Palast entstanden, und da kamen dann die Phantom Thieves und haben sozusagen sein Herz gestohlen, also seinen wichtigsten Gegenstand, der sozusagen symbolisiert hat in diesem Palast alles, was mit ihm schiefgelaufen ist. Und dann hat sich der Charakter in der Realwelt wieder verändert. Das war so grob der ein bisschen esoterische Mambo-Jumbo-Plot des Vorgängers. Und hier hast du es jetzt mit Gefängnissen, und die haben dann keinen Ruler, sondern einen Monarch. Und auch da geht es dann im Kern darum, dass du dann auch am Ende immer diesen einen Bosskampf gegen diesen einen hast, der sozusagen irgendetwas oder irgendeine Sache halt ins Böse oder ins Schlechte verkehrt hat. Also das erste Gefängnis geht halt um so ein typisches japanisches Teen-Idol. Die sind ja in Japan so ganz groß, so eine junge Frau, die halt offensichtlich früher gehänselt worden ist und früher gemobbt worden ist und in der Schule, und jetzt ist sozusagen diesen ganzen schönen Mädchen heimzahlen will. Und der zweite Palast oder das zweite Gefängnis dreht sich um einen offensichtlich nicht talentierten Schriftsteller, der aber einen absoluten Bestseller geschrieben hat. Und die Frage so ein bisschen ist, wie hat er das gemacht? Hat er irgendwo geklaut und so weiter? Um solche Geschichten geht's halt weiterhin. Also das ist nichts besonders Neues, aber es ist jetzt auch, also es ist unterhaltsam genug, um immer weiterzuspielen.
Klingt auch für mich so angenehm Japan-schräg. So.
Ja.
Das ist der seltsame Kram, den ich mir erwarte. Und ich habe auch gesehen, dass das Spiel von den Spielszenen und von den Screenshots, die ich mir angeschaut habe, auch verdammt sehr nach Persona 5 aussieht. Die haben auch vom Interface und von der Art und Weise, wie das alles präsentiert wird, relativ cool diesen Stil des ohnehin sehr modischen Persona 5 getroffen. Findest du nicht?
Sie haben ihn nicht nur getroffen, also stilistisch, ich habe das schon mehrfach gesagt, insbesondere bei der Wertschätzung dann auch zu Persona, also es gibt kein stylischeres japanisches Rollenspiel, zumindest wenn es eins gibt, habe ich es noch nicht gespielt, als Persona. Ich würde sowieso sagen, das ist mithin das stylischste Spiel, das ich in den letzten Jahren gespielt habe, und hier haben sie teilweise noch eine Schippe draufgepackt, insbesondere, also irgendein UI-Designer oder mehrere bei P-Studio, also bei den Entwicklern von Persona, die kennen nicht nur und können nicht nur ihren Job, sondern die haben auch offensichtlich immer noch und immer wieder einfach fantastische kleine Ideen. Dieses UI, also die Inventar, vom Inventarbildschirm über das Spielmenü bis zum Ladebildschirm, egal was, das ist bis ins kleinste FF durchdesignt und durchgestylt, auf den Punkt, absolut kohärent und absolut fantastisch. Du hast zum Beispiel, wenn du mit dem Camper unterwegs bist und du hast einen Ladebildschirm, dann wird der Bildschirm schwarz, und dann hast du unten so einen schwarz-weiß stilisierten Camper, der halt so wirklich sich so auf und ab bewegt, als würde er über eine Straße fahren. Das ist gewissermaßen das Lade-Icon in dem Fall. Und sowas, solche Kleinigkeiten ziehen sich halt komplett durch. Das Menü, wenn du zum Beispiel neue Gegenstände deinen Figuren geben, anziehen willst oder neue Waffen anziehen willst oder die Stats angucken willst, also das klassische Spielmenü, wenn du das aufmachst, das ist designed, dass immer Figuren irgendetwas machen, wenn du ein neues Menü hast. Also du hast dann vielleicht eine der Spielfiguren, Joker, deine Anfangsspielfigur und dein Hauptprotagonist, der steht dann so an eine Wand gelehnt, und dann gehst du zum Beispiel auf Equipment, und dann dreht er sich einmal um die Wand drumherum, während der nächste Bildschirm, also der nächste Textbildschirm nebendran aufgeht. Das ist halt wirklich bis ins Kleinste, wirklich aber aufwendig durchdesignt. Das ist ein Traum.
Schön, schön. Ich erkenne meinen alten Freund, ja, die Musu-Spiele nicht wieder, die stets auch ein Inventar und ein Menüsystem von vorgestern hatten. Aber schön, schön, dass das hier auch ein bisschen dadurch Charakter bekommt und auch echt offensichtlich nahe an die Vorlage rangerät.
Also es ist, also der ganze Stil, der sich da durchzieht, man würde sich wirklich wünschen, dass auch westliche Designer sich bei solchen Dingen, wo man jetzt sagen würde, ja, was, wen interessiert denn, wie das Menü aussieht oder so, aber wenn man das geil macht, wie viel das für eine immer Version beitragen kann zu einem Spiel, wenn halt solche Dinge bis ins kleinste Detail, weißt du, da hast du es irgendwie, da hat man wirklich den Eindruck, da nimmt jemand sein Kunstwerk auch so ein bisschen ernst und sagt, nee, auch die Hintergründe müssen gut aussehen, weißt du, nicht nur die Mona Lisa draufmalen, ja, da ist noch ein bisschen mehr, und wirklich bis ins kleinste Detail, das ist wirklich, also in der Hinsicht absolut fantastisch. Es hat natürlich weiterhin PS4-Optik, weil es auch dieselbe Engine offensichtlich benutzt, also jetzt irgendwie keine Next-Gen-Optik erwarten, aber dafür sieht's halt auch echt cool aus. Und es hat so Kleinigkeiten auch da, wie man kann ja unterschiedlich, man kann die Figuren relativ fließend wechseln, also welche man jetzt gleichzeitig steuert in den Dungeons und während den Kämpfen, und dann hat man noch vier andere, also man hat vier insgesamt dabei und man kann fließend auch zwischen denen hin und her schalten, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, und dann gibt's halt solche Sachen wie ein, wie so ein Deckungssystem, so ein ganz rudimentäres, also an manchen Stellen kann man einfach per Knopfdruck in Deckung gehen, und wenn dann ein Gegner vorbeiläuft, kann man den sozusagen einen Hinterhalt stellen. Und da haben sie jetzt auch so Sachen, weil das ging halt in Persona 4, hat man halt immer automatisch den, in Persona 5, hat man immer automatisch den Protagonisten halt gesteuert, den konnte man ja auch nicht wechseln. Und hier haben sie jetzt wirklich für alle diese Figuren, die gerade nicht aktiv sind, aber die gehen auch in Deckung. Hm. Und das kann sein, dass ich dann selber in Deckung gehe und an einem Deckungsspot weiter vorne, dann liegt Anne oder Panther, wie ihr Dungeon-Name ist, gewissermaßen ihr Persona-Name, die liegt dann auch wirklich wie so ein lauernder Tiger und guckt so um die Ecke. Und das ist so ein kleines Detail, wo du sagst, wie viele Leute kriegen sowas mit? Aber das haben die da reindesignt. Das ist halt geil.
Schön, schön, schön. Das klingt ja schon mal gut, dass es wieder einer dieser Fälle zu sein scheint, wo ein Publishing-Partner oder ein Entwicklungspartner, in dem Fall ja wohl das P-Studio, auch einen guten Einfluss auf die Spiele von Omega Force hatte, denn die geben sich normalerweise nicht so viel Mühe, wenn es um ihre Hausproduktion geht. Dynasty Warriors 9 ist auch richtiger großer Grütze, aber wir können ja vielleicht langsam Richtung Gameplay abbiegen, denn du schwärmst hier so und du bist so ein großer Persona-Fan, und ich habe schon fast ein bisschen Angst, ob das Gameplay eines klassischen Musou-Spiels, was ja schon ein bisschen eine etwas hirnlose, ja, Action-Hack-and-Slay-Geschichte ist, durchaus mit ein bisschen Tiefgang, aber ich weiß nicht, ob das hier so richtig hinhaut, und ich weiß auch nicht, wie die das hier so wirklich implementiert haben, wie sehr sie auch versucht haben, vom Gameplay das Persona 5 Rollenspiel abzubilden.
Sie haben sehr versucht, also ich würde sagen, auch ohne jetzt die klassischen Dynasty Warriors oder so zu kennen, da musst du mir ein bisschen helfen, ja, dafür bist du ja auch da, aber es wirkt schon so, als hätten sie wirklich versucht, das Gameplay halbwegs gleichberechtigt zu verheiraten und echt erkennbar zu machen, dass hier noch ein Persona drin steckt und dass es nicht nur eine stupide Prügelei ist. Wir erinnern uns, Persona 5 hatte wirklich ein sehr klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem mit, das sehr, sehr, also hatte eigentlich keinen Wert auf sowas wie Reaktionsschnelligkeit und so weiter gelegt, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige, ganz kleine Ausnahmen wirklich im Detail. Und hat eins, wie ich finde, der besten rundenbasierten Kampfsysteme, die ich je gespielt habe, und auch da perfekt durchdesignt. Deswegen war ich da schon so ein bisschen, das war eigentlich der Grund, warum ich skeptisch bin, habe ich Bock auf so Massenschlachten, wo ich einfach nur ganz häufig die X-Taste oder so drücke. Und da steckt wirklich ziemlich viel Persona drin. Räumen wir mal die Basics auf. Was du hast in dem Spiel, ist eigentlich gar nicht mal so viele richtige, in Anführungszeichen, Massenschlachten. Klar, du hast viel mehr Gegner, als du sie jetzt hattest bei einem Persona 5 im Rundenkampfsystem, wo du vielleicht mal 3, 4, 5, ich glaube maximal 6 Gegner in einem Rundenkampf hattest. Und hier kann es schon mal sein, dass du 10, 12, 14, 15 Gegnern auf einmal über den Weg läufst. Die sind aber nach wie vor immer noch in der Spielwelt visualisiert als ein sich bewegend, durch die Spielwelt bewegender Gegner, der sich auch durchaus verändern kann. Also du kannst schon ein bisschen ablesen, vielleicht was das für eine Sorte Gegner sind, fliegende Gegner, eher am Boden laufende Gegner. Und die laufen halt durch diese Dungeons, durch diese Gefängnisse rum. Und wenn du denen zu nahe kommst, dann explodieren die gewissermaßen in die ganze fröhliche Gegnerschar und du siehst, mit was du zu tun hast, alles in Echtzeit. Es gibt aber auch, und das war bei Persona 5 schon sehr wichtig und das ist auch hier sehr wichtig, die Möglichkeit des Ambushs, also des Hinterhalts, wenn du die von hinten anläufst, beziehungsweise wenn du auf einen der Deckungspunkte gehst, zum Beispiel auf eine Straßenlaterne dich hochbeamst, das geht, oder auf ein Auto dich hochbeamst, und dann kannst du sie ambushen, und das bedeutet, dass du ihnen schon mal einen Teil ihrer Lebensenergie in manchen Fällen wegnimmst, aber vor allen Dingen einen erheblichen Teil, wenn nicht den kompletten Teil, des Systems, das sich dort down nennt, also ob der Gegner down ist. Denn wenn der Gegner down ist oder wenn ein Gegner down ist, kannst du eine sogenannte All-Out-Attack fahren. Auch das gab es in Persona 5. Das heißt, wenn du alle Gegner bei Persona 5 in dem Rundenkampfsystem mit einer Weakness, das sie haben, erwischt hast, dann waren die down, du konntest einen All-Out-Attack machen und das hat in der Regel den Kampf beendet.
Und ich nehme an, das ist auch sehr stylisch inszeniert.
Natürlich, das ist auch, also gerade bei Persona 5 ist das extrem stylisch inszeniert. Hier bemühen sie sich auch sehr, aber das war halt das, was du immer machen wolltest. Und dann hattest du halt Gegner, die waren zum Beispiel, klassisch japanisches Rollenspiel, waren zum Beispiel schwach gegen Blitz. Und dann hattest du einen Charakter hoffentlich dabei, der Blitz konnte. Und dann hast du halt zum Beispiel einen Blitzzauber auf alle Gegner gewirkt, dann waren die alle down, dann hast du die All-Out-Attack freigeschaltet, dann war der Kampf rum. Hm. Und das war so ein bisschen das, wie du es gemacht hast. Und die All-Out-Attack war stylisch inszeniert, sodass du halt quasi mehr oder weniger, das ganze Ding basiert ja so aus drei Klicks auf dem Controller oder so, aber es hat dann, und dann hast du, und zumindest ich habe das dann gerne mal so diese All-Out-Attack, die du mit Kreis dann gemacht hast, so richtig als würde ich hier jetzt irgendwo so in Gitarrenseiten oder so reinhauen, einfach weil das auch mit dem Soundtrack und so weiter schön durchgestylt war. Und das bemühen sie sich hier eben weiter durchzusetzen jetzt in dem Spiel. Das heißt, über einen Ambush hast du häufig, wenn du es mit kleinen Gegnern sozusagen zu tun hast, es gibt meistens so die Aufteilung zwischen, es gibt entweder sehr viele kleine oder nicht ganz so viele größere und stärkere Gegner. Und je höher dein Level ist und je kleiner dein Gegner ist, desto höher ist die Chance, bei einem Ambush halt direkt eine All-Out-Attack zu haben. Und dann ist der Kampf möglicherweise schon nach 3 Sekunden wieder vorbei, gewissermaßen. Oder aber du hast vielleicht keine All-Out-Attack, aber du hast jetzt sozusagen die Oberhand und kannst erstmal schnell ein bisschen zuschlagen. Oder kannst auch, ohne die Gefahr eines Gegenschlags jetzt erstmal zu haben in Echtzeit, einen Zauber zu wirken zum Beispiel, also deine Persona zu aktivieren, wie das ja in den Personas so ist, mit dem Charakter, den du hoffentlich dabei hast, der eine Weakness, die kriegst du dann ebenfalls wieder eingeblendet, des Gegners hat, und wenn der halt auch jetzt in Strikers eine Weakness gegen Blitz hat und du haust einen Blitz drauf, dann hast du in der Regel halt eine All-Out-Attack freigeschaltet.
Okay.
Und so hast du eine erheblich, würde ich sagen, erheblich mehr basierendere auf Dingen wie Persona einsetzen, wie deine Fähigkeiten gut einsetzen. Das ist wichtiger, insbesondere, wenn es zu Bosskämpfen geht oder zu Minibossen oder so, oder zu wirklich schwierigen Gegnern, ist das viel wichtiger als das stupide draufgekloppe. Das gibt's auch. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch da. Es gibt halt diese mit Viereck greifst du an.
Ja.
Und dann machst du zum Beispiel 4x Viereck und 1x Dreieck und dann hast du irgendeine Combo.
Ja.
Genau. Und je nach Charakter, also das passiert hier zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Dynasty Warriors ist, aber hier schaltet, wenn du Charaktere im Kampf benutzt, halt einfach nur mit denen kämpfst, schaltest du über eine gewisse Zeit hinweg neue Kombinationen und neue Fähigkeiten. 3, 4 pro Charakter.
Bei Dynasty Warriors geht das über die Waffen. Aber das ist auch eine andere Progression. Aber die Dynasty Warriors-Spiele haben eben wirklich aus Brot und Butter unglaublich viel Kanonenfutter. Gegner, sehr viel mehr, als du hier beschreibst. In einem Dynasty Warriors-Spiel kann es sein, dass ich am Ende eines Levels 2000 K.O.s gesammelt habe. Und die Gegner, die normalen 0815 Gegner, sind eigentlich keine Gefahr. Selbst wenn man stehen bleibt, die treffen einen nicht mal. Die stehen um dich herum und sind wirklich nur dafür da, erschlagen zu werden. Das scheint sich ja deutlich runtergezogen zu haben und die Kämpfe ein bisschen bedeutungsvoller gemacht zu haben, was ich aber nicht schlecht finde. Aber ich denke, was die beiden Spiele vereint, scheint wirklich dieses Viereck, Dreieck, diese simplen Combo-Strings durchzuführen, die man auch irgendwann gelernt hat, wo man dann eben weiß, welche dieser simplen Kombos du nehmen musst, zum Beispiel für eine Flächenattacke, welche, um einen Gegner in die Luft zu befördern, welche, um zum Beispiel in die Luft zu springen und von oben nach unten zu hauen.
Offen gestanden noch nicht gelernt. Oh. Also da tue ich mich noch schwer. Ich habe es bislang auch nicht wirklich gebraucht. Also ich bin jetzt rund 20 Stunden für diese Viertelstunde habe ich gespielt und da kommen, glaube ich, mindestens noch 40.
Hm.
Würde ich schätzen, weil ich bin jetzt noch nicht mit dem dritten Palast durch und ich glaube, es gibt 8.
Okay.
Wenn ich das richtig gelesen habe. Gefängnis, nicht Palast. Wie gesagt, 20 Stunden drin, ich habe auch schon ein bisschen gegrindet, bisschen Levels geholt und so weiter, aber ich habe noch überhaupt nicht das, was du gerade sagst. Ich weiß, dass es diese Viereck, Dreieck zum Beispiel, genau. Und nach 3 Vierecks macht die X und wenn ich 5 Vierecks vorher mache, macht die Y und das eine schleudert die Luft. Ja. Das habe ich nicht raus und es fällt mir nach wie vor auch relativ schwer mitzuzählen, wie viele Vierecks ich habe.
Ich finde, da kommt man irgendwann möglich, dass es in dem Spiel halt nicht so wichtig ist, in so einen tollen Rhythmus rein, weil er auch die Attacken sich zwar ändern von Charakter zu Charakter, aber ich glaube, die dreimal Viereck und dann Dreieck-Kombo ist immer der Launcher, der immer einen Gegner in die Luft befördert und wo du danach setzen kannst, sodass du praktisch das Gelernte von einem auf den nächsten Charakter übertragen kannst. Aber über die Charaktere müssen wir auch noch sprechen. Einer der großen Reize an den Musou-Spielen, an eigentlich allen, die ich kenne, ist, dass sie immer eine unglaubliche Vielzahl an äußerst abwechslungsreichen, schrägen Charakteren einbauen, die sich alle gleich steuern, aber völlig andere Angriffe machen, völlig anderen Charakter haben. Und das das ist ein großer Spaß praktisch, Lieblinge zu finden, einzelne Charaktere zu lernen, überhaupt so praktisch das Hirn, um die Tatsache zu wickeln, dass sie alle irgendwie anders sind und dass man auch ständig neue freischaltet. Das ist für mich immer super, wenn dann jemand zum Beispiel bei Dynasty Warriors mit in der Luft schwebenden Spielkarten spielt oder mit einer großen Metallkugel angreift oder er hat einen Fächer oder einer hat einen Angriff, so dass er Leuten ins Gesicht tritt und auf ihnen kurze Strecken durch die Gegend surft und Gegner durch die Gegend rammt dadurch. Fantastisch. Und ich hoffe sehr, dass die in Persona 5 Strikers auch so eine unglaublich kreative Vielfalt an Kampfstilen und Angriffen haben und Charakteren.
Durchaus. Also es gibt, also der Joker, der Anführer gewissermaßen, der spielt sich relativ klassisch, würde ich sagen. Das ist auch gefühlt bislang die mit weitem Abstand stärkste Figur. Also die anderen habe ich eher deswegen gespielt, um eben ihre Spezialfähigkeiten noch freizuschalten. Wie ich vorhin gesagt habe, dazu muss man sie einfach spielen. Was ich übrigens auch eine ganz clevere Art und Weise finde, um mich ein bisschen dazu zu zwingen und mir näher zu bringen, hey, spiel doch mal die anderen Figuren. Und da gibt's schon den ein oder anderen mit echt ganz coolen entweder Waffen oder Fähigkeiten. Also es gibt Morgana, die in der Realwelt eine Katze ist und so eine Art stilisierte Katze eben in dieser Schattenwelt ist, also eine sprechende Katze gewissermaßen. Und die hatte auch schon in Persona 5 die etwas alberne Fähigkeit, in manchen Dungeons sich in einen Bus zu verwandeln. So eine Art Katzenbus, in dem dann die Leute fahren, die anderen Partymitglieder fahren konnten. Frag jetzt nicht warum, frag nicht nach Sonnenschein, ist halt einfach so, japanisches Rollenspiel. Und die kann sich auch jetzt wieder in den Bus verwandeln und über Gegner drüber fahren. Zum Beispiel. Das ist halt relativ super cool gemacht. Und dann fährst du mit dem Bus dort rum, wie in so einem Arcade-Racer und guckst halt, dass du so viele Gegner wie möglich umfährst. Sowas ähnliches kann zum Beispiel auch Makoto heißt sie, deren Persona, das ist halt bei den anderen Figuren meistens alles Persona-basiert. Mhm. Die hat ihre Persona, ist halt so eine Art Rockerbraut tatsächlich. Und die verwandelt sich dann zum Beispiel in ein Motorrad. So in so eine Art Geistermotorrad und kann dann auch über Gegner zum Beispiel drüber fahren. Dann gibt's einen anderen, dessen Spezialfähigkeiten laufen über so eine Art Kontersystem. Also du musst dann halt hoffen, dass du angegriffen wirst oder warten, bis du angegriffen wirst. Und dann machst du halt mit seinem Schwert verschiedene Konterangriffe. Also es gibt von klassisch bis zu durchaus abgefahren gibt's einiges. Zumal die Umgebungen. Ich weiß nicht, ob das bei Dynasty Warriors auch so ist, aber hier gibt's halt zig Zeug in Umgebungen noch zu tun. Und dass du in Kämpfen einsetzen kannst, wie also erstens halt Umgebungsgegenstände oder Umgebungsobjekte einzusetzen, um einen Ambush zu machen, aber halt zum Beispiel auch ein Auto kannst du explodieren lassen und wenn halt viele Gegner drumherum stehen, macht's halt richtig groß Bumm. Oder es stehen manchmal, also was jetzt in dem ersten Palast zum Beispiel war ein Skateboard. Und da standen immer mal wieder Skateboards rum, mit denen konntest du halt auch Leuten über den Haufen fahren.
Okay.
Und da kannst du halt im Kampf gewissermaßen Kreistaste drücken, wenn du es halbwegs anvisiert hast. Und dann gehst du zu dem entsprechenden Objekt und dann Dreieckstaste drücken und dann löst er das aus. Hm. Und das kann halt so mitten im Kampf, kannst du da halt echt coole Sachen mitmachen.
Witzig, da haben sie sich schon relativ weit entfernt von ihren Ursprüngen. Denn in Dynasty Warriors herrscht auch immer so eine Schlacht. Da kämpfen auch ganz viele hirnlose Kanonenfutter-KI-Soldaten auf deiner Seite. Und andere Charaktere laufen automatisch über die Map und greifen an. Und du musst dann auch noch in diesem Chaos praktisch strategisch wichtige Entscheidungen treffen. Hier mal ein Gegnerlager besiegen, im Vorbeigehen, damit da keine gegnerischen Soldaten mehr spawnen. Sozusagen ein kleines, aber essentielles Rad in einer großen Schlacht sein. Das ist ein ganz eigenwilliges Feeling. Aber ich glaube nicht, dass Persona 5 Strikers das auch nur ansatzweise wiedergibt. Das ist was völlig Eigenes. Das ist schon eher eine Art eher linearer Weg durch die Dungeons, ne?
Ja, das ist ein Dungeon-basiertes Spiel. Okay. Ich habe ja gelesen, dass Dynasty Warriors häufig so missionsbasiert sei.
Ja.
Ist das korrekt?
Ja. Auf relativ großen, miteinander verschlungenen Maps. Also kann man nicht als Open World bezeichnen, weil es da eher so schlauchige Wege zwischen den einzelnen Schlachtfeldern gibt. Aber man hat die völlige Freiheit, wohin man geht. Und man ist da in einem sehr dynamischen Schlachtfeld mit drin, hat verschiedene Missionen, hat gewisse Win-Zustände, die man erreichen muss. Es gibt verschiedene Fail-States, da dürfen Zielpersonen nicht sterben, da muss irgendwie Angriff X verhindert werden und Dynasty Warriors ist auch ein Spiel, wo ununterbrochen deine Kameraden als Voice-Over und als Dialog, so als kleine Einblendung in der Bildschirmkante auftauchen und dir irgendwas sagen, ich greife jetzt an oder ich brauche Unterstützung. Und wer das nicht liest, hat dann eh verloren. Das ist auch, finde ich, mit der Reiz an Dynasty Warriors, aber auch etwas, was sehr, sehr, sehr schwer zugänglich ist. Deswegen bin ich auf der einen Seite überrascht, aber auch ein bisschen traurig, wie wenig Dynasty Warriors hier noch drinsteckt. Aber immerhin, es ist die Kern-Gameplay-Kompetenz von Omega Force, nämlich ein zugängliches, leicht zu spielendes, cool inszeniertes Action-Rollenspiel oder Action Prügelspiel anzubieten, die Musou-Geschichte. Musou ist übrigens auch der Angriff mit dieser Spezialenergie. In allen Spielen dieser Art sammelt man übers Kämpfen in Spezialenergie. Irgendeine Leiste füllt sich im unteren Bildschirmrand und wenn die gefüllt ist, in den klassischen Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi und so, führt man dann den Musou-Angriff aus. Das ist so die ultimative Attacke. Die kann man auch noch in der Spezialversion freischalten. Das sind die bildschirmfüllenden, richtig geil inszenierten, völlig bekloppten Spezialangriffe, wo dann plötzlich Meteoriten aus dem Himmel fallen, wo Leute mit Schwertstreichen hunderte von Gegnern K.O. hauen. Richtig cool, aber du hast ja vorhin schon von dieser All-Out-Attack erzählt. Ich weiß nicht, ob dir das ersetzt. Gibt's immer noch einen Spezialbalken?
Nee. Ja, natürlich. Also Dank. Es gibt einen Spezialbalken, aber wenn der visualisiert ist, habe ich ihn noch nirgendwo entdeckt. Aber wenn er gefüllt ist, dann hast du eine Showtime. Ah. Das ist so ein bisschen ein Begriff aus Persona 5. Also die All-Out-Attack haben sie jetzt gewissermaßen stilistisch ein bisschen runtergefahren, einfach weil du den Kampf so häufig einsetzt, dass du würdest wahnsinnig werden, wenn da ständig noch ein was wäre. Aber jetzt hast du eine Showtime und jeder Charakter hat einen eigenen Showtime-Move und wenn sich die Spezialleiste weit genug gefüllt hat, dann kannst du den auf Bedarf auslösen, indem du Kreis und Dreieck drückst und dann kommt die große Showtime-Attacke und die sind auch für alle Charaktere neu.
Schön.
Also das sind nicht irgendwie nochmal Zweitverwertung aus Persona 5 und die sind halt auch, wie man sie eben aus japanischen Rollenspielen kennt, angenehm übertrieben. Einziges kleines Problem, also mich fängt's jetzt wirklich an zu stören, die sind jetzt nicht ewig lang, ja, aber ich meine, nachdem 25. Mal, wo du dieselbe 10-Sekunden-Sequenz gesehen hast, möchtest du sie halt abbrechen können und das geht nicht.
Das ist schön. Ja.
Und man solle aber vielleicht zur Ehrenrettung der Dynasty Warriors-Spiele sagen, es gibt schon Sequenzen, die sich offensichtlich mehr so spielen, wie du die Spiele gewohnt bist, denn es gibt immer mal wieder Sequenzen, in denen musst du ein Terminal hacken und da hast du halt deine Hackerin dabei, deren die Futaba, wie sie heißt, die auch im ersten Teil, in Persona 5, sollte ich besser sagen, so die Funktion eben des passiven Partymitglieds gemacht hat. Die kannst du nicht im Kampf benutzen, aber die hast du halt trotzdem dabei und die ist eigentlich fast ein vollwertiges Partymitglied und bei solchen Stellen setzen sie jetzt ein, sie muss jetzt ein Terminal hacken, dann steht sie da, dann wird ihr Lebensenergiebalken eingeblendet und dann kommen ganz, ganz viele Gegner für eine Zeit. Gewissermaßen ist das so ein Kampf gegen die Uhr, nur halt anders visualisiert. In dem Fall geht halt so eine Prozentanzeige nach oben, aber was weiß ich, nach 2 Minuten ist halt die 100% erreicht und der Kampf wird automatisch beendet, da wo du gerade bist. Und dann kommen halt einfach ständig sehr, sehr viele Gegner. Und da hackst du dann auch wirklich, das gibt halt so einen Gegnertyp, das ist offensichtlich der Kanonenfuttergegner und der kommt dann sehr, sehr häufig. Und da hackst du dich wirklich, würde ich schätzen, durch Dutzende, wenn nicht gar Hunderte.
Ja, sehr
aber
gut.
Auch da stehen immer wieder und hängen immer wieder irgendwelche Objekte auf diesem abgegrenzten Feld, auf dem das dann passiert, die du ebenfalls noch einsetzen kannst. Und das ist schon relativ cool, irgendwie von oben so einen riesigen Kronleuchter zum Beispiel auf gefühlt 35 Gegner schmeißen zu können oder so.
Das ist ja genau, das ist das, wo ich mich freue, dass es jetzt doch drin ist, denn das ist so überbordend, das ist so bescheuert, aber auch gleichzeitig geil. Dieses Übermaß an Gegnern zu verdreschen.
Ja, und dieses jeder stirbt mit einem Schlag und so. Und du mähst dich da so durch. Ja. Das ist schon wie ein Meer aus Gegnern. Und das ist schon ziemlich cool.
Sehr gut. Das ist nämlich auch so eine Fantasie. Das gibt's ja auch in manchen dieser Kinofilme. Gerade aus China, diese Historienfilme, wo eben auch die Ein-Mann-Armee sich durch andere Gegner komplett durchdrischt oder im Anime und auch in den Literaturen, in der chinesischen Fantasy-Literatur. Und ich finde das irgendwie so geil, dass das in den Spielen irgendwie fühlbar ist. Und das ist etwas, was mir so schnell nicht langweilig wird. Praktisch als Ein-Mann-Armee mich durch Gegnerhorden durchzumähen. Auch wenn es trivial ist.
Was ich halt gemerkt habe, und wer jetzt zum Beispiel sagt, ich habe das jetzt angefangen zu spielen und ich kann überhaupt nicht verstehen, was der Jochen hier irgendwie erzählt, oder ich kauf's mir jetzt und der denkt in 3 Tagen, also sag mal, was der Jochen da erzählt, was ist denn das hier? Ich habe lange gebraucht, bis ich mit dem Kampfsystem warm geworden bin. Und wäre das, ich habe es jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, wäre das schwieriger zu Einstieg gewesen, hätte ich das relativ schnell weggelegt. Weil ich habe schon gesagt, also diese ganzen Kombinationen, die ich da innerhalb der verschiedenen Partymitglieder habe, mit 3x Viereck und dann Dreieck und 5x Viereck und dann Dreieck, das habe ich noch irgendwie 0,0 verinnerlicht. Das ist auch so dieses System, wo wirklich jeder Button gefühlt irgendwie doppelt belegt ist. Und Ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, was dort auf dem Bildschirm passiert. Erstens, weil du nur einen relativ kleinen Ausschnitt hast, weil da ist noch eine sehr, sehr große Karte des Dungeons und die wird nicht ausgeblendet in Kämpfen. Noch andere Interface-Sachen. Also ich gefühlt ist der Bildschirmausschnitt während der Kämpfe viel kleiner, als er eigentlich sein müsste. Und dann passiert da halt so viel Zeug, weil halt auch noch drei Partymitglieder von der KI gesteuert, die machen übrigens nicht mal großartigen Unsinn, also ich war positiv überrascht, normalerweise hasse ich das ja wie die Pest, aber die hängen da auch noch rum, beschwören ihre Personas, es blinkt, es bummt, dann ab und zu taucht auf dem Bildschirm auf sowas wie One More und dann kannst du noch eine Attacke machen, Follow-Up-Attack und so weiter, jetzt Viereck drücken und ich saß halt wirklich am Anfang davor und ich habe irgendwie dämlich, ja, also ich kam mir so ein bisschen vor, wie wenn meine Mutter irgendein Spiel spielen würde und die wird halt erstmal da sitzen, wird auch irgendwie, ich drücke jetzt halt einfach mal Tasten, weil ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich kann das null lesen, was hier passiert. So, mittlerweile kann ich das ganz gut lesen und weiß vor allen Dingen auch, was ich ignorieren kann, also scheiß auf die One More und so weiter. Ich achte halt, weißt du, meine periphere Peripheral Vision, würde der Engländer sagen, also die, wenn meine periphere Sicht, also wenn ich auf was anderes gucke und da oben blinkt was oder so, die ist halt voll eingetuned auf All-Out-Attacks, alles andere interessiert mich gerade nicht. Und so habe ich mir halt dieses Lesen dieser Kämpfe erst ermöglicht. Bin auch am Anfang, beim ersten Boss bin ich so gnadenlos untergegangen, wo ich mir noch gedacht, Jochen, das ist ein japanisches Rollenspiel, der erste Boss und du gehst hier aber war sowas von kacken, sowas gibt's gar nicht, weil ich hab ihr, besser gesagt, gefühlt ein Drittel oder so Lebensenergie abgezogen und dann war ich aber sowas von hin. Also da musste ich mich echt, echt reinfuchsen in das Spiel. Es ist mir gelungen, ich fand es auch nicht schlecht, mich da reinzufuchsen, einfach weil es komplett auch Neuland für mich ist, was das Kampfsystem und so weiter angeht. Aber A, habe ich immer noch nicht den Eindruck, dass ich das in einer wirklichen Expertise jetzt gerade habe und B, muss man halt echt dazu sagen, das muss man wollen oder das muss man billigend in Kauf nehmen, weil meine erste Begegnung mit dem Ding war ich weiß nicht, was hier passiert, ich weiß auch nicht, wie ich den Kampf gewonnen habe.
Ja, das, so war es auch für mich mit den Dynasty Warriors Spielen, die haben mich immer fasziniert wegen dieser Massenschlachten, Optik und diesem Feeling, aber ich habe auch lange Zeit nicht verstanden, wieso ich ständig Missionen verliere, bis ich wirklich verstanden habe, wie ich das zu lesen habe, was wichtig ist, was unwichtig ist, welche Bildschirmelemente ich beachten sollte, worauf ich verzichten kann. Ganz witzig. Ich habe den Eindruck, das Zelda-Spiel, das Hyrule Warriors, ist das zugänglichste von allen dieser Art oder vielleicht das Dragon Quest-Ding. Was mich noch interessiert, ist die Herausforderung im Spiel. Du hast ja schon gesagt, dass der Boss dich umgehauen hat und das erinnert mich auch so ein bisschen an das Spielgefühl der Dynasty Warriors-Spiele. Da gibt's ja wirklich hunderte bis tausende von Kanonenfutter-Gegnern, die man trivial einfach auf dem Weg zu den Missionszielen weghaut. Und das fühlt sich gut an und das ist geil inszeniert mit den Spezialangriffen, mit den verschiedenen Combo-Finishern. Toll. Und ab und zu, und das ist dann wirklich der Moment, wo es anstrengend wird, kommen Generäle in Dynasty Warriors. Und die sind ungefähr so gut wie du. Die haben ein ähnliches Angriffsrepertoire. Da muss man plötzlich blocken, da muss man plötzlich ausweichen, da muss man plötzlich wirklich Timing und Skill beweisen. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Das Spiel ist zum großen Teil hirnloses Mähen von Gegnermassen und ab und zu eben, oh, jetzt musst du aufpassen. Und dann wieder völlig unfaire Gegner, die völlig overpowered sind. Wer die Reihe kennt, der weiß, dass Lubu ein großes Schwein ist und dass man eigentlich in den ersten Missionen, wo er auftaucht, fliehen sollte. Und das ist auch total eigenwillig, eine schräge Natur der Omega-Force-Spiele, da bin ich neugierig, ob das auch in dem Spiel so ist, dass es eigentlich die ganze Zeit einfach ist, bis es plötzlich mal super schwer wird und du plötzlich gefordert bist, das Kampfsystem zu beherrschen.
Ja, wobei das auch bei Persona offen stand, bei eigentlich allen Personas, die ich bislang gespielt habe, so ähnlich war. Nämlich, dass wenn du das Kampfsystem so, wenn du den ersten Schritt des Kampfsystems begriffen hattest, dann sind die Dungeons einfach. Mhm. Bis auf die gelegentliche Gegner, die halt einfach Nervgegner sind, die es wahrscheinlich in jedem Spiel gibt. Und dann bist du halt immer an einen Boss geraten und die Sache war eher die, also das Persona-Kampfsystem, das auch jetzt übernommen wurde, eben durch die Personas, ist halt so ein Elementangriffsbasiertes. Es gibt halt Blitze und es gibt Wind und es gibt Feuer und es gibt Eis und es gibt Nuklear und es gibt Psi und eine ganze Reihe von diesen Sachen. Und wenn der Gegner schwach dagegen ist, dann kommt eben diese, wie ich vorher gesagt habe, diese Weakness, die führt zu All-Out-Attacks. Jetzt gibt es bei Persona 5 Strikers die Bosse, damit das nicht zu einfach wird, haben die Bosse Schilde. Die werden dann unter dem Lebensbalken des Bosses angezeigt. Und quasi um eine All-Out-Attack zu ermöglichen, musst du erstmal mit irgendeiner Weakness, die der Boss hat, die Schilde runterkloppen. Und das können relativ viele Schilde sein. Und wenn du die falsche Party dabei hast, dann wahrscheinlich ist es für einen Profi immer noch und der sagt, ach, das mache ich dir doch ohne Wind oder so, aber bei mir ging's halt so, ich hatte halt beim ersten Mal bei dem Boss, hatte halt nur einen Charakter dabei, der die entsprechenden Skills hatte, die du brauchst, also gegen die der Boss schwach war und der war halt so schnell, dann irgendwie hatte der keine Spellpoints mehr. Und ich hatte auch nicht entsprechende Gegenstände vorher eingekauft, dass ich halt einfach da saß und halt gesagt habe, so, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich hier draufgehen. Gott sei Dank lässt dich das Spiel einfach zurück zum letzten Speicherpunkt, wenn du gestorben bist, hüpfen oder dich einfach den Kampf auch nochmal probieren. Also es gibt so eine Retry-Battle-Option, was gerade bei den Bossen echt nett ist. Aber das Spiel, genauso ähnlich wie Persona hat das auch schon gemacht, ist relativ abhängig beim Boss dafür und teilweise auch bei Zwischenbossen, dass du die richtige Kombination dabei hast. Ich meine, das Spiel gibt dir mit deinem Hauptprotagonisten was an die Hand, weil jeder der anderen Figuren, die haben eine Persona und die ist basiert rund um ein Element. Also du hast halt den Blitzcharakter und den Eischarakter und den Nuklearcharakter und so weiter. Und dein Joker, der ist sozusagen die Wildcard, wie es auch genannt wird, der kann halt eine ganze Reihe von verschiedenen Personas haben. Es gibt auch wieder die Möglichkeit, die zu fusionieren und aus zwei Personas eine neue zu machen und Fähigkeiten zu vererben. Dieses ganze Personasystem ist da wieder drin. Und der kann halt eine Reihe von Personas haben. Und es ist klug, bei Joker einfach jeden dieser elementaren Kampffähigkeiten einmal abgebildet zu haben, damit du zumindest einen hast und im besten Falle mindestens zwei hast, die halt bei einem Bossgegner darüber verfügen. Aber mir ging's ein oder zweimal auch bei Zwischenbossen mittlerweile so, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich muss zurück zum nächsten Speicherpunkt, ich habe hier zu wenig.
Okay.
Ja, weil ich wusste, also der ist jetzt Blitz und mein Blitzcharakter, weißt du, Joker hatte gerade keinen Blitz und mein Blitzcharakter, der ist auf der Auswechselbank und ja. Also, wie gesagt, bestimmt als Profi Spieler dieses Kampfsystems, die haben andere Mittel und Wege gefunden, denen quasi die Schilde runterzuschießen oder die weichen besser aus als ich, aber ich bin dann relativ schnell gewiped, wenn ich den Boss keine Weakness machen kann. Also da kommt die Herausforderung eher dadurch, dass man halt auch realisiert, wann man hier gerade keine Chance hat und dann halt einfach mit einer besseren Party wiederkommt.
Ja, so was Ähnliches hatte auch eins dieser Musou-Spiele. Ich glaube, das war Warriors Orochi, wo man immer zwischen drei Charakteren hin und her gewechselt ist und da auch wirklich den richtigen jeweils nehmen musste, aber das ist schon zu lange her. Was mich noch interessiert, ist der Grind-Faktor. In der klassischen Dynasty Warriors-Reihe leveln deine Charaktere auf. Endlos lang. Du kannst richtig, richtig lange grinden und mit jedem Level up kriegen sie ein bisschen mehr grundlegende Stats, sie machen mehr Schaden, sie halten mehr aus, sie werden ein bisschen schneller, was ein Segen ist, weil die Levels da sehr groß sind und Charaktere zunächst sehr langsam. Sie bekommen dann auch irgendwann Reittiere, was alles ein bisschen vereinfacht und dazu sammelt man Waffen. Waffen droppen in den Gefechten, wenn man Bosse besiegt oder Zwischenbosse, sie sind manchmal auch in irgendwelchen Gefäßen versteckt und mit den höheren Schwierigkeitsgraden und in den späteren Levels steigert man die Dropraten von 3 Sterne, von 4 Sterne, von 5 Sterne Waffen und die haben dann eben viel bessere Stats und auch noch so, die bringen richtig viele Perks mit, so dass man so dramatisch seinen Charakter damit verbessern kann. Das ist der Weg eigentlich um die Powerkurve hinauf. Nicht unbedingt Skill innerhalb einer Mission, sondern einfach Durchhaltevermögen und die Auswahl des Schwierigkeitsgrads, der gerade noch so geht, um ein Maximum an Loot rauszuholen, um den Charakter maximal weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz schön repetitiver, grindiger Gameplay-Loop und ich frage mich, ob der auch hier so drin ist oder in einer anderen Form.
Also habe ich noch nicht bemerkt, okay. Wenn es später im zweiten Spielhälfte oder so, wenn es da grindy werden sollte, dann kann ich das jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es die Sorte Spiel ist. Es ist schon so, dass du grinden kannst und dass es bis zu einem gewissen Grad auch nicht ganz blöd ist zu grinden, weil die Leute, die nicht in deiner aktiven Party sind, viel, viel langsamer leveln als die, die in deiner aktiven Party sind und man vielleicht schon ein bisschen gucken sollte, dass man die ganzen Partymitglieder, du hast ja eine ganze Haufen, so halbwegs auf einem Level hält und dann kannst du aber auch schon relativ früh im Spiel, bekommst du die Möglichkeit, in vergangene Dungeons zurückzureisen und da kannst du relativ gutes und effektives und schnelles Powerleveling betreiben, wenn du das Ganze möchtest, weil da die Gegner wirklich ein Ambush, eine All-Out-Attack, fertig, nächster Gegner. Hm. Das geht dann schon relativ fix. Zumal du, beziehungsweise, weißt du, das Grinding war schon auch da wieder bei Persona, kommt immer dadurch, dass Persona letztlich kein Hitpoint, also ich find's immer ganz interessant, es gibt Hitpoint-basierte Spiele, die meisten japanischen Rollenspiele sind Hitpoint-basiert. Es ist letztlich ein, pass auf, dass deine Charaktere nicht sterben und irgendwann sind die Hitpoints unten und dann musst du wieder heilen oder so und irgendwann auf, du guckst auf die Hitpoints. Persona ist ein Spellpoint-basiertes Spiel, du guckst auf die SP. Also Persona 5 war das und das ist es jetzt auch. Persona 5 gibt dir relativ früh im Spiel, wenn du es richtig spielst, die Möglichkeit halt diese SP wieder zu heilen, weil du halt oft die Elementarfähigkeiten, also die Persona-Fähigkeiten brauchst, um die Weaknesses der Gegner zu erwischen und die kosten SP und SP ist nur sehr, sehr begrenzt da und am Anfang gibt's auch nicht sonderlich viele Gegenstände. Jetzt gibt es hier, bei Persona 5 Strikers gibt es so ein Bonussystem, gewissermaßen einen Fähigkeitenbaum, der im weiteren Spielverlauf so automatisch werden neue Dinge, die du dann erhöhen kannst, werden automatisch freigeschaltet. Und dort kannst du solche Sachen machen, die benötigen dann eine bestimmte Punkteanzahl, die du einfach im Laufe des Spiels relativ automatisch bekommst. Und da kannst du so Dinge machen, wie die Hitpoints all deiner Partymitglieder zu erhöhen und die Spellpoints all deiner Partymitglieder zu erhöhen. Und bessere Preise in den Shops. Und all solches Gedöns kannst du dort in vielen Ausbaustufen freischalten. Und da gibt es eine Fähigkeit, die schon relativ zu Beginn vorhanden ist oder freizuschalten ist, aber 15 Punkte kostet, die man am Anfang noch nicht hat. Und das ist, dass nach jedem Kampf Hitpoints und Spellpoints geheilt werden. Und wenn du die freischaltest, und hier an dieser Stelle Tipp, sparen sie darauf, sobald das vorhanden ist, wollen sie diese Fähigkeit haben, verringerst du halt die Downtime und das Grinding in einem Dungeon einfach enorm, weil jeder Kampf, in dem du keine Spellpoints einsetzen musst, wie die ganzen Kämpfe, in denen du halt einfach Ambush, All-Out-Attack fertig, regenerieren dann, keine Ahnung, 5 Spellpoints oder so, und auf diese Art und Weise vermeidest du halt, dass du häufig den Dungeon verlassen musst, um dich wieder zu regenerieren, dass es irgendwie länger dauert, dass du an der Stelle denkst, ah, da grind ich dann doch lieber noch mal hier oder dort. Also da kannst du dir das Leben schon deutlich leichter machen. Zumal sie, das finde ich übrigens total weird, das hat mich am Anfang echt gestört, ist dieses, wenn du halt keine SP mehr hast oder keine Gegenstände mehr hast oder was auch immer, dann kannst du im Dungeon, also außer du hast Gegenstände, es gibt keine, weißt du, wie in vielen anderen Spielen, so an Speicherpunkten kann ich dann meine Werte wieder regenerieren, sondern ich muss dieses Gefängnis, wie es heißt, verlassen. Also ich muss wieder in die Realwelt zurückkehren. Dort wird automatisch alles wieder regeneriert und dann kann ich wieder in den Dungeon gehen. Bei Persona 5 hat das insofern ja Sinn ergeben, weil das ein gewissermaßen so ein zeitbasiertes Spiel war. Das heißt, jeder Tag, den du im Dungeon verbracht hast, war ein Tag, in dem du halt sonst keine Sachen machen konntest, an deinen Beziehungen arbeiten, an deinen anderen Fähigkeiten arbeiten, Bücher lesen und diese ganze Lebenssimulation. Je länger du an einem Dungeon verbracht hast, desto weniger Lebenssimulation konntest du machen. Deswegen wolltest du den Dungeon nicht verlassen und hast dann immer nach Möglichkeiten gesucht, doch noch irgendwie so lange drin zu bleiben, bis du fast bis zum Boss geschafft hast, damit du eben sozusagen keine Tage verlierst, in denen du noch andere Sachen machen kannst. Hier ist es einfach, hier kannst du nichts verlieren, weil diese ganze Lebenssimulation nicht mehr existent ist. Und hier ist es wirklich einfach ein, okay, ich soll jetzt wirklich, um meine SP und Hitpoints zu regenerieren, soll ich jetzt hier auf verlasse den Dungeon, dann kommt ein Ladebildschirm, dann stehe ich wieder in der Realwelt, dann muss ich wieder in meinen Hideout, wie es heißt, dann muss ich dort wieder in den Dungeon gehen anklicken, dann kommt ein Ladebildschirm, dann stehe ich da wieder mit, dann lass mich doch gleich alles regenerieren. Also, das ist ein so kaputtes System. Also, weißt du, für den Persona 5 Spieler ist natürlich, du kannst jederzeit den Dungeon verlassen, dir passiert überhaupt nichts, denkt man erstmal, puh, okay, alles klar, aber warum kann ich das nicht im Dungeon am Speicherpunkt am Menü machen? Warum muss ich da 2 Ladebildschirme?
Ich keine Ahnung. Aber eine Frage habe ich noch. Wie lang ist denn so ein Dungeon?
Das kommt ein bisschen drauf an. Schon relativ umfangreich, würde ich sagen. Also auch in Persona 5 waren die Dungeons schon ziemlich umfangreich. Also da, ich, keine Ahnung, aber da kann man schon 2 Stunden dran spielen.
Uiuiui, okay. Und die Umgebungen, also so wie sie aussehen, wie monoton sie sind, wie matschig sie texturiert sind, wie detailarm sie gestaltet sind, sind immer schon bei diesen Musou-Spielen aus dem Hause Omega Force mit das Schlimmste. Also insbesondere die Hauptreihen haben entsetzlich karge, zweckmäßige Umgebungen. Wie sieht's denn hier aus?
Hier ist, und da merkt man wahrscheinlich, dass das halt sozusagen für beide keine AAA-Produktion war, auch wenn das für Atlus, also den Publisher, bestimmt als AAA-Ding, weil Persona 5 und so weiter unsere große Marke. Aber hier merkt man gerade bei den Dungeons sehr schnell Objekte, die sich wiederholen und Räume sozusagen, die sich wiederholen. Also es sind meistens Freiluft-Dungeons. Aber weißt du, dann bist du hier wieder, und hier ist wieder diese immer gleiche Treppenaufgang, der dann oben zu gewissen Objekten und so weiter führt. Also da merkt man schon, dass bei allem, was sie durchaus noch an neuen Sachen reingemacht haben, also bevor ich überhaupt rausgefunden habe, dass es diesen Camper gibt und ich überall anders hin muss, dachte ich, das ganze Ding spielt wieder quasi in denselben Locations in Shibuya, die ich schon aus Persona 5 kenne, und dachte, oh, clever hier, ihr Leute, da könnt ihr alles nochmal wiederverwenden, aber nein, ein paar neue Sachen haben sie doch gemacht, aber die Dungeons finde ich schon, das Dungeon-Design ist nicht geil. Ja. Und sowieso, und dann auch Dinge, die wiederverwertet werden konnten, die ganzen Gegner aus Persona 5 sind alle wieder da. Und zwar mit dem Persona 5 Gegner-Design. und so. Und die ganzen Fusions, die es da gab bei dem Persona zusammen machen und so weiter, was man alles machen kann. Alles aus Persona ist wieder da. Also in vielerlei Hinsicht haben sie dann natürlich schon gemerkt, welche Sachen sie neu verwenden dürfen. Auch wenn es insgesamt jetzt durchaus, nachdem ich am Anfang die Befürchtung hatte, das wirkt nicht wie so ein, wie so eine billige Geldmache und schnell nochmal einen rausgehauen. Wenn überhaupt, bin ich echt so ein bisschen überrascht, dass sie dieses Sequel zu Persona 5, was es letztlich ist, das so einen, so zu so einem Spin-off gemacht haben, weil man sitzt so ein bisschen davor und denkt sich, und warum habt ihr da jetzt nicht einfach nur ein rundenbasiertes Kampfsystem dazu gepackt und einfach es irgendwie Persona 5,2 oder so genannt? Also ich glaube, das wäre doch auch erfolgreicher.
Weiß nicht. Die so ein Echtzeit-Kampfsystem, so ein Actionspiel hat ja auch so seine Fans. Und gerade mit dieser Formel der auch in Japan sehr beliebten Spiele von Omega Force kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo Sinn ergeben hat. Es scheint dir ja Spaß zu machen. Kannst du quantifizieren, warum es dir Spaß macht? Was am Spiel dir gefällt? Ist es dieser leicht hirnlose, kathartische Zeitvertreib, sich einfach da durchzukloppen und gut klarzukommen und das ist alles geil inszeniert? Hat es damit zu tun, dass es mehr Persona ist? Ist es irgendein spezielles Gameplay-Element oder woran?
Es ist wirklich, ich glaube, hauptsächlich so ein bisschen der Nostalgiefaktor. Insofern ist es wieder Persona 5 mit Figuren, die ich mochte. In einem Universum, das ich mag, mit teilweise auch Mechaniken mittlerweile, die ich natürlich kenne, wie die ganzen Persona-Mechaniken und so weiter, die funktionieren, und mit anderen Dingen, die dort drin sind, die nicht aktiv mich jetzt stören und lange nicht so sehr stören, wie ich am Anfang des Spielens vielleicht gedacht hätte. Und jetzt wäre es, weißt du, es ist auch dann jetzt unterm Strich sozusagen, ist ja keine Wertschätzung, aber bislang würde ich es durchaus mit dem Kaviar zur Vollpreisempfehlung halten, dass man wirklich weiß, worauf man sich einlässt und dort nichts Originelles und nichts besonders Neues und so weiter kriegt, sondern ein klassisches Sequel. Es wäre jetzt auch, ist auch nicht das Spiel, bei dem ich jetzt da sitze und denke, wann kann ich das jetzt endlich weiterspielen oder so. Aber ich hätte schon Lust. Also es ist bestimmt jetzt die Sorte Spiel, wo ich dann abends mal wieder 2 Stündchen weiterspiele oder so. Aber nicht die Sorte Spiel, die ich jetzt den ganzen Tag bingen würde. Dafür ist es mir, weißt du, erzählerisch gewinnt es bislang der ganzen Persona-Sache nichts Neues ab. Da ist es halt einfach nur, die alte Crew ist wieder unterwegs. Und spielerisch finde ich es jetzt nicht brillant, aber halt auch nicht aktiv scheiße oder so. Ist einfach ein sehr solides Spiel, das halt echt, echt nach wie vor stylisch ist. Also ich gehe teilweise in die Menüs, nur um die Menüs zu sehen.
Schön, schön, schön. Ja, nee, das ist sehr aufschlussreich für mich. Ich habe den Eindruck, Omega Force hat dieses Gameplay-Fundament, was man super schnell umbauen kann für jede beliebige Franchise. Man braucht halt ein paar Assets, man braucht irgendwie die Kooperation des Studios, das diese Marke hat, und dann können sie irgendwas draus basteln. Das billigere Sequel, ich bin mir sicher, Omega Force nimmt nicht den teuersten Preis, die sind doch einigermaßen schnell. Sie nutzen auch viele Versatzstücke. Ich kann mir auch vorstellen, dass da immer noch sehr viel Dynasty Warriors im Spielecode drinsteckt, gerade was die Angriffsanimationen und die verschiedenen Kombos angeht. Ich bin mir sicher, da ist vieles einfach nur, ja, chinesische Reiche treffen aufeinander, Massenschlachten neu angezogen in Persona. Aber witzig. Und schön, ja, schön, dass sie dann doch wirklich so weit gehen und das Ganze offensichtlich auch sehr, sehr an die Persona 5 Vorlage angepasst haben.
Das war auch übrigens die Antwort, auf die ich bei mir selbst gekommen bin, nämlich auf die Frage, die ich gerade gestellt hatte: Warum machen die nicht einfach ein rundenbasiertes Kampfsystem noch dazu? Oder nehmen einfach, die haben ja schon eins, und machen halt einfach noch eine direkte Sequel zu Persona, zu Persona 5. Ich glaube, das wäre auch kommerziell durchaus erfolgreicher gewesen als dieses Strikers jetzt. Aber meine Antwort war halt dieses rundenbasierte Kampfsystem dann auszubalancieren wieder. Das ist wahrscheinlich das, was ewig dauert. Und ich glaube, bei diesem Kampfsystem ist es echt egal, ob 2/3 der Gegner nicht ausbalanciert sind.
Ja,
das merkt der Spieler gar nicht.
Das ist fast and loose, dieses Spiel, dieses Kampfsystem. Ach, schön. Ja, aber ich muss auch zugeben, ich habe, so sehr ich die Dynasty Warriors Spiele liebe und auch mal in Warriors Orochi, Samurai Warriors und Co. spiele, ich habe noch nie eins von denen durchgespielt. Die ziehen sich immer so und irgendwann sind die so gleichförmig. Dann stellt sich dann so eine gewisse Routine ein, und das ist manchmal ganz nett, einfach mal um runterzukommen, so ein Feierabendspiel, so ein hirnloser Grind, mal so ein Level durchspielen. Aber da gibt's dann so viele, und dann gibt's bei den Spielen auch immer diesen Grind-Faktor, und dann wird man wirklich incentiviert, den Level nochmal zu spielen, falls man irgendwie sonst Probleme hat. Und ich bin irgendwann dann doch immer wieder runtergekommen von diesem Zug, weil das ist etwas, das macht mir prinzipiell Spaß, aber auf die Dauer war es dann einfach zu wenig. Ich habe die Hoffnung, dass hier genügend Eigenständiges drinsteckt, vielleicht auch genügend Qualitätssicherung durch die Persona-Entwickler, dass es hier vielleicht dank Story und vielleicht dank Gegnerdesign, dank der verschiedenen Dungeons vielleicht tatsächlich ein bisschen länger motiviert, vielleicht auch, weil es nicht so grindig ist. Aber ich kann auch gut verstehen, dass du das gerne gespielt hast, aber nicht zu Ende spielen wirst. Bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, ob ich es zu Ende spielen werde. Mal gucken, wie mich jetzt die Motivation so weiter reizt. Also wenn ich jetzt einfach so ganz privat unterwegs wäre und sowieso nicht sonst so viel mit Spielen am Hut hätte wie jetzt gerade eben, würde ich das bestimmt fertig spielen. So ist es halt so eine Abwägungsgeschichte. Und in der Abwägung spiele ich jetzt das oder das Disco Elysium, sobald das jetzt rauskommt in der Final Cut Version, dann springe ich sofort zu Disco Elysium weiter. Während in privater Natur hätte ich jetzt gesagt, das habe ich mir schon gekauft, jetzt spielst du es auch weiter und Disco Elysium kann ja warten. Mhm. Insofern, ich bin mal gespannt und deswegen ja auch die Viertelstunde, damit es jetzt schon einen hoffentlich umfassenden, kleinen, kurzen Eindruck in dieses Spiel gegeben hat für alle diejenigen, die sich dafür interessieren und vielleicht auch für diejenigen, die sich dafür noch nie interessiert haben und jetzt trotzdem gesagt haben, aber darüber mal einen Podcast gehört zu haben, das war interessant, weil ich finde, es ist wirklich ein interessantes Spiel und es ist eine interessante Erstbegegnung mit diesem Muso-Genre. Muso, richtig?
Musu. Muso,
nicht Miso.
Musu, würde ich sagen. Musu. Da bin ich, das ist auch mehr
Musu so. Musu Schokolade.
Oh mein Gott. Ja, ich freue mich sehr, dass das gelungen ist, dass du jetzt einigermaßen dich wohlfühlst, mit Omega Force vielleicht auch positive Dinge verbindest und ich freue mich bereits darauf, dir vielleicht dann doch irgendwann mal diesen echt grottigen, diesen deutlich, also objektiv schlechteren Kram von denen unterzujubeln, weil der hat eben auch seine Stärken. Mal gucken. Aber eins dem anderen, Baby Steps.
Oh Mann. Ja, Baby Steps. Meine Damen und Herren, das war es mit der Viertelstunde und Sie wissen, das waren jetzt nicht mehr als 15 Minuten. Wenn Ihre Uhr was anderes sagt, dann ist sie kaputt. Das waren die Viertelstunde. Die 15 Minuten, also entweder Plural da und dann Singular da oder Plural da und dann Plural auch da hinten. Also das waren die 15 Minuten, meine Damen und Herren, mit Persona 5 Strikers. Vielen Dank, dass Sie Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Podcasts sind. Sie sind coole Leute, das wissen Sie sowieso alle schon selbst. Ich sage es nur der Form halber nochmal hier dazu. Wir hören uns bei einem unserer anderen Unterstützerinnen und Unterstützerinhalte beim Sonntagspodcast oder wo auch immer. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.